Ihr dürft mit mir heute eine ganz spannende Bibelstelle aufschlagen, Daniel Kapitel 9. Wir sehen heute eine der spannendsten Prophetien für Gottes Volk, für Israel, über das Kommen des verheißenen Herrschers und Retters, des im Alten Testament verheißenen Messias. Das bedeutet so viel wie der Gesalbte. Gleich nach dem Sündenfall, nachdem die ersten Menschen gegen Gott rebelliert hatten und Trennung in die Beziehung mit Gott gekommen ist und Sünde in die Welt gekommen ist und damit Tod und Leid und Krankheit und Mangel, all diese Dinge, hat Gott ein Versprechen gegeben über einen Retter, der es wieder gut macht. Und das war erstmal sehr allgemein, würde ich sagen, vielleicht sogar ein bisschen abstrakt. Aber im Laufe der Geschichte wurde diese Verheißung immer spezifischer. Über Jahrhunderte, über Jahrtausende hat Gott durch die Propheten gesprochen, durch verschiedene Propheten und hat gesagt, okay, dieser Retter, der wird ein Nachkomme der Frau sein, Eva, und er wird ein Nachkomme Abrahams sein und Isaaks und Jakobs und er wird ein Nachkomme von Judah sein, er wird aus dem Stamm Judah kommen und er wird ein Nachkomme von David sein, von König David. Und er wird geboren werden in Bethlehem durch eine Jungfrau. Er wird aufwachsen in Nazareth, er wird fliehen nach Ägypten und von dort wieder zurückkommen. Er wird einen Vorläufer haben, er wird in Galiläa dienen, er wird lehren, er wird Wunder tun, er wird herrschen, er wird Gottes Reich aufrichten, aber er wird auch sterben. Und auch das wieder erstmal eher so allgemein, diese großen Bilder, die wir im Alten Testament haben, die Opfer, die Tieropfer, die eingeführt wurden, um dieses Prinzip zu lehren, dass der Unschuldige für den Schuldigen stirbt, damit der Gemeinschaft haben kann mit Gott. Also das unschuldige Sündenlamm, sagen wir, trägt die Schuld für mich. Und dann wird es spezifischer, dass der Messias für die Schuld seines Volkes geopfert werden wird, Jesaja 53. Und dass er verraten werden wird durch einen Freund für 30 Silberstücke. Und dass die dann hingeworfen werden, dass der Acker des Töpfers gekauft wird darum. Dass er verlassen sein wird von seinen Jüngern, dass er falsch angeklagt werden wird, dass er schweigen wird vor den Anklägern, dass er beleidigt werden wird, dass er geschlagen werden wird und dass er gekreuzigt werden wird. Psalm 22, die Hände und die Füße haben sie durchbohrt. Dass er gekreuzigt werden wird mit Verbrechern, dass sein Gewand geteilt werden wird, dass kein Bein gebrochen wird, aber dass er durchbohrt wird, dass er begraben sein wird im Grab eines Reichen. Und das hat er stellvertretend für uns getan. Das alles im Alten Testament, hunderte Jahre zuvor, durch verschiedene Propheten in verschiedenen Ländern. Prophet Micha hat uns offenbart, wo er geboren werden wird, in Bethlehem. Daniel gibt uns heute ein Puzzleteil, wann er kommen wird. Und Jesus hat jede einzelne von diesen Prophetien erfüllt und viele mehr. Und Jesus hat zu den Menschen seiner Zeit gesagt, ihr könnt das Wetter vorhersagen an den Wolken und Sonnen, Abendrot, Morgenrot, diese Dinge. Aber wie kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilen könnt? Die hatten das Buch Daniel. König Herodes, als er die Kinder umbringen lassen wollte, auch das war prophezeit übrigens, hat er die Schriftgelehrten gefragt, wo soll der König, der Christus, geboren werden? Und es war sonnenklar, die Antwort der Schriftgelehrten war völlig klar, es wird in Bethlehem geschehen. So hat es der Prophet Micha prophezeit, 700 Jahre zuvor. Und Johannes der Täufer ist aufgetreten und hat auf Jesus gezeigt, hat gesagt, dieser ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünden der Welt. Und Jesus hat natürlich auch diese verheißenen Werke des Messias getan. In Lukas 7 sagt er, geht hin und verkündet Johannes, was er gesehen und gehört hat. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und dann kam Jesus, der Messias, zu der Zeit, zu der oder für die der Prophet Daniel das prophezeit hat, 500 Jahre zuvor. Und all diese Dinge wurden vorhergesagt natürlich, dass die Juden ihren Messias annehmen und erkennen. Und es ist auch für uns, dass wir ihn annehmen, dass wir ihn erkennen. Gott wollte uns nicht im Dunkeln lassen, er hat sich uns offenbart. Niemand muss raten, wie er gerettet werden kann, wie er in Gemeinschaft mit Gott kommen kann, wie er seine Schuld los werden kann, wie er versöhnt werden kann mit Gott. Jesus ist das Lamm Gottes. Und er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Jesus weinte über Jerusalem, weil sie diese Zeit nicht erkannt haben, die Zeit ihrer Heimsuchung. Und er hat ein Gericht angekündigt über seine Generation, dafür, dass sie ihn als König und Retter abgelehnt haben. Und er hat auch uns Gericht verheißen. Wir bekennen das im Glaubensbekenntnis, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und der, der ihm geglaubt hat, der wird die ewige Herrlichkeit mit Gott, Gemeinschaft mit Gott erben. Und wer ihn abgelehnt hat, ihm nicht geglaubt hat, wird ewige Trennung, Einsamkeit erben. Also es ist so wichtig, dass wir die Zeichen erkennen. Für die Juden war diese Prophetie hier in Daniel wichtig, weil es ihnen die Zeit angezeigt hat. Wir haben natürlich einen Vorteil. Wir haben mehr Licht sozusagen. Wir dürfen zurückschauen. Wir sehen Jesus, wir sehen die Evangelien, wir sehen das Neue Testament, wir sehen, dass Jesus das alles erfüllt hat. Und wir können das ganz klar sehen. Und für uns ist es hier eine weitere Bestätigung, dass Jesus wirklich der verheißene Retter ist. Und auch, dass dieses Buch von jemandem inspiriert worden ist, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Es ist Gottes Botschaft an uns. Wann ist unsere Zeit, Jesus anzunehmen? 2. Korinther sagt uns, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Hebräerbrief sagt uns, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Also wenn du hier bist, wenn du das hörst oder vielleicht online zusiehst und du dein Herz ihm noch nicht geöffnet hast, dich ihm noch nicht anvertraut hast, ihn noch nicht zu deinem König gemacht hast, dann ist jetzt, heute der richtige Zeitpunkt, das zu tun, umzukehren zu ihm. Und dann ist heute dein Rendezvous mit ihm. Er liebt dich und er klopft an deine Herzenstür heute. Also mach es fest mit ihm. Lass dich retten von ihm. Sag ihm das in einem einfachen Gebet, dass du umkehren willst zu ihm, dass du dich ihm anvertrauen willst zur Vergebung deiner Schuld und dass du ihm nachfolgen willst. Dafür ist Gottes Wort gegeben. Das ist nicht nur, dass wir intellektuell irgendwie mehr Wissen anhäufen, ist, dass wir ihn kennenlernen. Und wir werden gleich lesen, was er für dich getan hat in dieser Prophetie, die 500 Jahre zuvor im Alten Testament gegeben wurde. Ich habe unserem Bibelstudium heute den Titel gegeben, 70 Jahrwochen, Countdown zum Messias. Kannst du gerne persönlich nehmen, Countdown zum Messias. Dein Countdown zu ihm. Also lasst uns diesen Abschnitt lesen. Wir lesen Daniel 9 ab Vers 24. Vielleicht fangen wir ein bisschen früher an, Vers 22. Daniel hatte gebetet um die Erfüllung von Gottes Verheißung durch den Propheten Jeremia, dass er sein Volk, das 70 Jahre lang in der babylonischen Gefangenschaft war, wieder nach Jerusalem, wieder nach Israel zurückbringen wird. Und Gott sandte den Propheten Gabriel zu Daniel, den kennen wir von der Ankündigung der Geburt Jesu in Lukas 1. Ist auch interessant, dass derselbe Engel die Erfüllung auch ankündigt von dem, was er prophezeit hat. Und wir lesen hier im Vers 22, er sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen, denn du bist ein viel Geliebter. Und das gilt auch für dich. Du bist ein viel Geliebter. Du bist eine viel Geliebte. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat er für dich getan, so sehr liebt er dich. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Also wörtlich 70 Siebener, könnte man sagen. Also 70 Siebener Einheiten. Zum Beispiel eine Woche wurde so genannt, 7 Tage. Aber aus dem Kontext ist es völlig klar und da stimmen eigentlich auch alle Ausleger ein, dass es hier um 70 mal eine siebener Einheit aus Jahren geht oder 70 mal 7 Jahrwochen. Zahl 7 ist uns vertraut aus der Bibel. Die Bibel ist voll von siebener Einheiten, der Zahl 7, Zahl der Verkommenheit, auch siebener Einheiten. Jesus hat gesagt, wir sollen 70 mal 7 mal vergeben. Siebter Tag war der Sabbat in der Woche natürlich, das siebte Jahr war das Sabbatjahr, wo das Land ruhen sollte. Und 7 mal 7 Jahre, alle 49 Jahre, war das Jubeljahr, in dem alle Schulden erlassen wurden in Israel. Und wir wissen, 490 Jahre lang hat Israel dieses Sabbatjahr nicht gehalten, deshalb hat Gott sie 70 Jahre lang in die Verbannung geschickt. Und die ist jetzt bald vorbei. Und jetzt bekommt Daniel wieder eine Schau in die Zukunft. Weitere 70 mal 7 Jahre für Israel. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt, das ist Jerusalem, bestimmt. Also 70 mal 7, 490 Jahre. Das sind 490 Jahre bis zu dem verheißenen Messias, bis zu dem verheißenen Retter. Also die Geschichte läuft auf Jesus zu. Ist sehr treffend eigentlich, dass wir unsere Zeit einteilen in vor Christus und nach Christus. Er ist das Zentrum der Geschichte, Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und 6 Dinge, die geschehen sollen in bzw. nach diesen 490 Jahren. Das erste ist, das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Das ultimative Verbrechen seines Volkes war, dass sie bis auf einige wenige Jesus, den Messias, abgelehnt haben. Und in Matthäus 23 sagt Jesus zu den jüdischen Leitern seiner Zeit, zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr seid die Söhne derer, welche die Propheten ermordet haben, und ihr macht das Maß eurer Väter voll. Über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zu dem Blut Zecharias, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Also von allen Propheten. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht, über diese Generation kommen. Und Jesus sagt es nicht irgendwie mit Genugtuung, oh, ihr lehnt mich ab, dann werdet ihr schon sehen, was ihr bekommt, sondern wie gesagt, er weint über Jerusalem, er weint über sie. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich, und impliziert hier natürlich, dass er als Gott spricht. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügeln. So ein zärtliches Bild. Und ihr habt nicht gewollt. Jesus weint darüber. Und sein Herz ist gebrochen für sein Volk. Und sie haben das Maß der Rebellion gegen Gott vollgemacht, indem sie den Messias abgelehnt haben. Und dann muss er sie richten. So wie auch uns richten muss, wenn wir rebellisch sind gegen Jesus. Andere Übersetzungen interpretieren es in diese Richtung, um Verbrechen, um Übertretung ein Ende zu machen. Dann wäre es parallel mit den nächsten Aussagen, sozusagen ein Gedanke wird mit verschiedenen Worten immer wieder ausgedrückt, so ein Parallelismus hier. Das zweite ist, um den Sünden ein Ende zu machen. Kolosserbrief 2 sagt uns, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Unsere Schuld wurde in Jesus ans Kreuz genagelt. Hebräer 9 sagt uns, Jesus ist gekommen, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und dann das dritte, um die Schuld zu sühnen. Johannes sagt uns, er, Jesus, ist die Sühnung für unsere Sünden. Oder 1. Johannes 4, Vers 10, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Was bedeutet Sühnen? Sühnen bedeutet, eine Schuld zu bezahlen, Wiedergut zu machen, eine Strafe abzuleisten. Und wenn eine Schuld gesühnt ist, dann ist sie aus der Welt geschafft. Dann ist sie fertig, dann ist Gerechtigkeit geschehen. Dann bist du ein freier Mensch. Dann hält dir nie mehr irgendjemand diese Schuld entgegen. Die ist gesühnt, die ist beglichen. Und das hat Jesus für uns getan am Kreuz. Er hat unsere ganze Lebensschuld gesühnt, beglichen. Und das ist die Basis für eine versöhnte Beziehung mit Gott. 2. Korinther 5. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christus, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Und dann als viertes sehen wir, um eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Wieder 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus hat ein perfektes, ein sündenloses Leben, das wir nicht leben können, für uns gelebt. Und er hat nur Lob und nur Belohnung und keine Strafe verdient. Aber er hat dann am Kreuz Platz getauscht mit uns. Er hat am Kreuz sich unsere Schuld zurechnen lassen. Schuld, die er nicht verdient hat. Er hat unseren Platz eingenommen, den Platz des Sünders, den Platz des Verbrechers. Er hat unsere Schulden auf sein Konto genommen, sozusagen. Und wenn wir darauf vertrauen, dann werden wir im Austausch dafür bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, mit seinem perfekten, sündenloses Leben. Also wir sind nicht nur befreit von Schuld und stehen irgendwie nackt vor Gott, nein, wir werden bekleidet mit aller Gerechtigkeit von Jesus. Wir sind in Christus, in Jesus. Uns wird sein sündenloses, perfektes, heiliges Leben zugerechnet. Und wenn du mit Jesus verbunden bist durch Glauben, dann gilt das für dich. Dann bist du für ewig gerecht gesprochen. Und das Fünfte, was passieren wird, und die Vision und die Propheten zu versiegeln, wahrscheinlich in dem Sinn gemeint, abzuschließen, zu erfüllen. Manche Übersetzungen, Neue Leben-Übersetzung oder Neue Evangelistische Übersetzung und Menge übersetzt es so, die Prophetie endgültig zu bestätigen. Wir wissen aus Hebräer 1, dass Gott vielfältig und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat. Aber am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet im Sohn, der der Abdruck seines Wesens ist, die ultimative Offenbarung Gottes. In 2. Korinther 1, Vers 20 steht, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, in Jesus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Das heißt, in und durch Jesus Christus wurden alle Verheißungen erfüllt, die Gott für uns hat. Er ist die ultimative Verheißung Gottes in Person. Ultimative Erfüllung seiner Versprechen. Lukas 24, Vers 44, da sagt Jesus zu den Jüngern, ich habe euch gesagt, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen, also im ganzen Alten Testament. Und dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Jesus ist der Schlüssel für das Verständnis der Heiligen Schrift. Das heißt, wir müssen die Bibel christologisch auslegen. Jesus zentriert. Wir können Jesus auf jeder Seite dieses Buches finden. Und dann als sechstes und ein Allerheiligstes zu salben oder einen Allerheiligsten. Ursprünglich hat Luther es so übersetzt. Neue evangelistische Übersetzung und der Höchstheilige gesalbt ist oder die Zürcher Übersetzung, um zu salben, was hochheilig ist. Im Hebräischen ist es eigentlich ein Wort, ein männlicher Substantiv. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, ist es so übersetzt, zu salben den Heiligen der Heiligen. Also damit könnte das Allerheiligste im Tempel gemeint sein oder eine Person, Jesus, den Heiligen der Heiligen. Und sein Leib wird ja eigentlich auch als Tempel bezeichnet, gell? Er ist in ihm erfüllt. Kolosser 2, Vers 9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also von der Sprache her wäre beides möglich. Aber ich persönlich denke, da Jesus das Subjekt von diesem ganzen Abschnitt ist, passt es eigentlich besser auf ihn. Jesus ist der Messias, Jesus ist der Gesalbte. Und jetzt gibt Gabriel dem Daniel die Zeit, wann das geschehen soll. Lasst uns weiterlesen im Vers 25. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einen Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Also nach ihrem zweiten Exodus aus dem 70-jährigen babylonischen Exil, nach der Zerstörung Jerusalems, kündigt Daniel jetzt hier eine weitere Zerstörung, ein weiteres Gericht an, nach weiteren 490 Jahren. Aber vor diesem Gericht wird der Messias, der Gesalbte, kommen und unser Sündenproblem lösen. Und es wird auch eine Befreiung stattfinden, ein geistlicher Exodus aus der Sklaverei der Sünde. Das sind ja alles auch Bilder auf das, was Jesus für uns getan hat. Und er wird ausgerottet werden. Er spricht von der Kreuzigung Jesu. Also wir wissen, das ist wir das Problem, das Sünde gelöst hat. Wir haben hier zwei Themen. Erstens das Kommen und Sterben des Messias und zweitens die Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Tempels. Und uns Lesern des Neuen Testaments ist das natürlich sehr vertraut. Wir wissen, dass das Zweite eine Konsequenz des Ersten war. Also die Zerstörung Jerusalems war eine Konsequenz, das Gericht für die Ablehnung und die Ausrottung, wie es hier heißt, des Messias. Und Jesus hat seine Jünger direkt vor seinem Sterben darauf aufmerksam gemacht, auf die baldige Erfüllung von dieser Prophetie Daniels. Wenn ihr mitlesen wollt, in Matthäus 24, ich lese ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und dann gibt er ihnen die Ölbergrede und erklärt ihnen, was alles geschehen wird. Und dann im Vers 15: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Dann wird große Bedrängnis kommen. Lukas, der an die Heidenchristen schreibt, die mit dem Alten Testament, mit den alttestamentlichen Prophetien, mit Daniel hier konkret nicht vertraut waren, übersetzt es folgendermaßen in Lukas 21, Vers 20: Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahegekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen, und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen, denn das sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Und der Zeitplan bis zum Kommen des Messias, des Gesalbten, ist 7 plus 62 Jahrwochen. Also wenn wir es hier in der Elberfeld-Übersetzung lesen, Vers 25 nochmal: So sollst du erkennen und verstehen von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einen Fürsten, sind es 7 Wochen, und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt sein und so weiter. Wenn wir das hier lesen, klingt es so, als würde der Gesalbte schon nach 7 Wochen, nach 7 Jahrwochen auftreten. Und es gibt eine Auslegung, die das auch so sieht. Das ist auch die jüdische Auslegung. Der Gesalbte ist in dieser Auslegung dann nicht Jesus, sondern der Perserkönig Kyros zum Beispiel oder der hohe Priester Joshua. Dann wäre das hier aber keine messianische Prophetie auf den Messias Jesus, sondern nur eine historische Prophetie, die schon erfüllt ist. Also diese Ausleger sehen es in 2. Jahrhundert erfüllt vor Christus in der Verfolgung der Juden durch den Seleukidenkönig Antiochus Epiphanes. Den haben wir schon im Kapitel 8 gesehen und den Makkabäeraufstand. Das ist übrigens auch die Auslegung der modernen bibelkritischen Theologen, die nicht an vorhersagende Prophetien glauben. Mit dem Unterschied, dass sie sagen, das Daniel-Buch wurde auch erst dann geschrieben, also nachdem es passiert ist, von einem anonymen Juden, der sich als Daniel ausgegeben hat. Und die sehen diese erste Jahrwoche separat von den 62 Jahrwochen, die dann folgen. Und die setzen an als Startpunkt bei der Prophezeiung von Jeremia, der die 70-jährige Gefangenschaft in Babylon ankündigt. Sehen wir in Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Ich habe euch ein Diagramm mitgebracht für diese Sichtweise. Ein Bild sagt ein bisschen mehr als Worte, glaube ich, macht es einfacher. Also der Gesalbte nach dieser einen Woche ist zum Beispiel der Perserkönig Kyros, der wird ja auch Gesalbter genannt in Jesaja. Und der Gesalbte, der dann ausgerottet wird nach den 62 Wochen, Jahrwochen, ist ein anderer. Zum Beispiel der Hohepriester Jason, der abgesetzt wurde, oder andere denken, der Hohepriester Onias der Dritte, der ermordet wurde, das war der Bruder und Vorgänger und auch der Konkurrent von dem Jason. Und dann diese letzte Jahrwoche, die letzten 7 Jahre, die 70. Jahrwoche ist die Bedrängnis der Juden unter Antiochus Epiphanes. Die Schwäche dieser Auslegung ist, dass es erstens die Sühnung von Schuld und die Einführung von ewiger Gerechtigkeit, die Salbung des Allerheiligsten und so weiter, nur auf die Einweihung, Wiedereinweihung des Tempels durch Judas Makkabäus, nachdem Antiochus den entweiht hat, reduziert wird. Und ich würde sagen, das passt nur teilweise. Wo ist dann eine ewige Gerechtigkeit zum Beispiel? Und zweitens die Prophetie von Jeremia über die Rückkehr der Juden nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylonien ist nicht wirklich ein Wort, Jerusalem wieder aufzubauen. Und dann drittens haben wir schon gesehen, Jesus hat die Gräuel und Zerstörung Jerusalems auf seine Generation bzw. danach bezogen. Und viertens die Kirchväter des 2. bis 5. Jahrhunderts wie Clemens von Rom oder Hippolytus von Rom, Tertullian, Origenes, Julius Africanus, Kyrill von Alexandria, Severus und so weiter, sowie alle Reformatoren und auch eigentlich alle evangelikalen, bibeltreuen Ausleger haben das hier als messianische Prophetie gesehen, auf das Kommen von Jesus hin. Also mit Unterschieden im Details. Hieronymus im 5. Jahrhundert hat davon gesprochen, dass es 9 unterschiedliche Auslegungen gab zu seiner Zeit, die er kannte. Also lasst euch davon nicht beunruhigen, dass es heute auch noch unterschiedliche gibt. Denkt auch dran, dass es im Hebräischen keine Satzzeichen gab. Also wir müssen die Satzzeichen, wie es hier in unseren Übersetzungen gemacht ist, müssen wir nach dem Kontext entscheiden. Schlachter zum Beispiel hat es folgendermaßen übersetzt, das passt für diese messianische Sichtweise besser. Er hat es so übersetzt, Vers 25, so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder aufgebaut und zwar in bedrängter Zeit. Luther und Menge haben so übersetzt, Straßen und so weiter, die Stadt werden 62 Wochen wieder aufgebaut sein in drangsalreichen Zeiten. Also ich denke, in diesem Bild haben wir 7 Jahrwochen, also 49 Jahre, in denen wird die Stadt Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut, nachdem die Juden zurückgekommen sind, also die heiße Wiederaufbauphase. Und ich meine, jeder Häuselbauer weiß, es nimmt nie ein Ende. Es gibt immer was zu tun. Also die Stadt wurde ganz sicher auch immer wieder weiter erneuert und erweitert. Und dann 62 Jahrwochen, also 434 Jahre, in denen ist die Stadt im Wesentlichen aufgebaut, aber in bedrängter Zeit. Und in diese Zeit fallen die Ereignisse, die wir im Kapitel 8 gesehen haben, also die Kriege zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens, die Entweihung der Stadt durch den Seleukidenkönig Antiochus Epiphanes, den Makkabäeraufstand, schließlich die Eroberung durch die Römer. Im Kapitel 11 werden wir das alles noch in größeren Details beschrieben sehen. Das ist die Bedrängnis Israels. Aber der Zeitrahmen bis zum Kommen des Messias ist 7 plus 62 Jahrwochen, also 69 Jahrwochen, sprich 483 Jahre nach dem Erlass, Jerusalem wiederherzustellen. Könnt ihr mir noch folgen? Seid ihr noch dabei? Ich weiß, es ist ein bisschen was fürs Hirn heute. Müsst euch konzentrieren. Die große Preisfrage ist hier natürlich, wann wurde der Erlass erteilt? Und auch da sind sich die Bibelausleger mal wieder nicht einig. Wir haben 4 Möglichkeiten, 4 mögliche Erlässe bzw. Worte. Erste haben wir schon gesehen, die Verheißung Jeremias für die Rückkehr des Volkes nach der 70-jährigen Gefangenschaft, haben wir uns schon angeschaut. Aber evangelikale, bibeltreue Ausleger nehmen wahr, dass Jesus diese Prophetie hier auf die Zerstörung Jerusalems nach seinem Tod anwendet. Und evangelikale Ausleger sehen drei mögliche Erlässe, Jerusalem wieder aufzubauen. Der erste ist der Erlass des Perserkönigs Kyros, dass die Juden wieder zurückkehren können in ihr Land. Esra, wer mitlesen will, Kapitel 1. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich seinen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich, also ein schriftlicher Erlass. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf, und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Das war der Erlass des Kyros. Und dieser Erlass hat biblisch gesehen großes Gewicht, weil das ist der Erlass, den Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hat. Jesaja 44, Vers 24. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib angebildet hat. Vers 26, der von Jerusalem sagt, es soll bewohnt werden, und von den Städten Judas, sie sollen aufgebaut werden, und seine Trümmerstätten werde ich wieder aufrichten. Und jetzt kommt's, der zu Kyros spricht, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Also total cool hier, Gott nennt den Perserkönig Kyros bei seinem Namen, so ungefähr 150 Jahre bevor der überhaupt geboren wurde, als von Persien, als Weltreich noch gar keine Rede war, nicht mal von Babylonien als Weltreich, als die Assyrer noch die Macht hatten als Weltherrscher. Ist das nicht cool? Also das ist Gottes Buch hier. Er weiß alles im Voraus. Und er spricht durch Jesaja 150 Jahre vorher den Perserkönig Kyros, der kommen wird, persönlich an. Jesaja 45, Vers 1, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen. Ich werde vor dir herziehen und werde die Berge einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegeln zerschlagen. Also ich werde dir den Weg bahnen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Wegen meines Knechtes Jakob und Israels, meines Auserwählten, habe ich dich bei deinem Namen gerufen, sagt Gott zu diesem heidischen König. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich gekannt hast. Ich bin der Herr und sonst keiner, außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt, vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, also von Osten bis Westen, überall, dass es außer mir gar keinen gibt. Vers 13, ich habe ihn, Kyros, erweckt in Gerechtigkeit und alle meine Wege ebne ich. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten freilassen, nicht für einen Kaufpreis und nicht für ein Geschenk, spricht der Herr, der Herrscher. Also das ist hier ein ganz, ganz starkes Argument für Kyros. Er ist der, den Gott vorhergesagt hat. Und wir sehen hier in Jesaja auch, dass die Erlaubnis zum Aufbau der Stadt Jerusalem inkludiert war im Befehl, den Tempel wieder aufzubauen. Der Tempel war nur das Kernstück. Ich meine, ist ja auch logisch, die Bewohner, die zurückgezogen sind, mussten ja auch irgendwo wohnen. Und wir sehen im Propheten Haggai, der musste sie ermutigen, den Tempel zur Priorität zu machen und nicht ihre eigenen Häuser vorher zu bauen. Also wir wissen, dass es parallel geschehen ist. Also der Erlass des Kyros hat biblisch gesehen, würde ich sagen, das größte Gewicht. Der war auch politisch gesehen der bedeutendste Erlass. Die Juden wurden von dem Babylonierkönig Nebukadnezar verschleppt nach Babylonien. Und dann nach 70 Jahren steht jetzt der Perserkönig auf, der Babylonien erobert hat und erlaubt den Juden wieder zurückzukehren in ihr Land. Ich meine, das ist weltbewegend. Das war eine riesige Sache. Die einzige Schwierigkeit mit diesem Erlass ist, dass er nicht gut mit der traditionellen Datierung zusammenpasst. Nach dem griechischen Gelehrten Claudius Ptolemäus, der hat im 2. Jahrhundert nach Christus gelebt. Und all diese Jahreszahlen, die wir so an die Wand werfen, die sind nach seiner Chronologie. Nach seiner Chronologie war das 538. Und wenn wir da ansetzen, dann enden die 69 Jahrwochen so ungefähr 50 Jahre vor Christus. Das passt nicht gut. Allerdings ist die persische Chronologie und Datierung sehr unsicher und sehr lückenhaft. Und diese Datierung nach Ptolemäus widerspricht zum Beispiel der jüdischen nach Josephus oder auch der nach Clemens. Also Ptolemäus zählt zum Beispiel 7 persische Könige auf, während Daniel 11 nur 4 aufzählt. Also das ist alles sehr unsicher, diese Zeitspanne, welcher König, wie lange und so weiter. Eine gesicherte säkulare Chronologie gibt es eigentlich erst, nachdem Alexander der Große Persien erobert hat. Die Griechen haben sehr genau Chronologie geführt und das wissen wir genau aus der griechischen Geschichtsschreibung, wann Persien erobert wurde. Also wie auch immer, es könnte sehr gut sein, dass Kyros doch passt, wenn man die Chronologie ein bisschen zurecht stutzt und der Erlass des Kyros später war, als der Ptolemäus es geschätzt hat. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, wenn nicht noch irgendwo was ausgegraben wird, was da neues Licht in die Sache bringt. Philipp Mauro, ein Ausleger, den ich gelesen habe, setzt nicht bei den Jahreszahlen an, wann der Erlass gegeben wurde und wann Jesus geboren wurde, auch das wissen wir eigentlich nicht ganz sicher, sondern er setzt an der Bibel an. Er sagt, biblisch gesehen wissen wir, welcher Erlass es war und was seine Erfüllung war, nämlich Jesus. Und er geht den umgekehrten Weg. Er sagt, okay, dann sind die 490 Jahre zwischen dem Erlass von Kyros und dem Auftreten von Jesus und dann müssen wir halt die Chronologie dem anpassend. So, also hat auch was für sich, gell? Also das ist so die Sichtweise, 69 Jahrwochen vom Erlass des Kyros bis zur Taufe von Jesus, bis zum Auftreten von Jesus. Oder manche rechnen bis zur Geburt von Jesus. Zweite Möglichkeit ist der erste Erlass des Königs Artaxerxes dem I. Das wäre 457, 458 nach der Rechnung von Ptolemäus wieder. Und in diesem Erlass hat er dem Priester Esra die Erlaubnis gegeben, nach Jerusalem zu ziehen und das Volk Gottes zu lehren. Das sehen wir in Esra Kapitel 7, Vers 11, wenn ihr mitlesen wollt. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Artasasta dem Priester und Schriftgelehrten Esra mitgab, dem Schriftgelehrten in Angelegenheiten der Gebote des Herrn und seiner Ordnungen für Israel. Artasasta, der König, an Esra, den Priester, den Beauftragten für das Gesetz des Gottes des Himmels, vollkommenes Heil. Und nun, Von mir wird hiermit Befehl gegeben, dass jeder in meinem Reich vom Volk Israel, seinen Priestern und den Leviten, der gewillt ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen darf. Das ist die zweite Möglichkeit, dieser Erlass. Nachteil von dem ist, dass der offensichtlich nichts mit dem Wiederaufbau von Jerusalem zu tun hat, also von den biblischen Anforderungen her eher schwach ist. Der Vorteil ist, es passt gut mit den Jahren bis zur Taufe Jesus mit dieser traditionellen Chronologie von Ptolemäus zusammen. Ich habe euch da eine Grafik auch gegeben. Also wir könnten diese Sichtweisen eigentlich, egal ob es jetzt der Erlass von Kyros oder der erste von Artaxerxes ist, so darstellen in einem Diagramm. Von dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen, bis zum Messias sind es 69 Jahrwochen oder 483 Jahre. Und dann danach ist die 70. Jahrwoche oder 7 Jahre, in der der Messias ausgerottet werden wird, Vers 26, indem er einen Bund stark machen wird, Vers 27, der neue Bund in seinem Blut, ist das Kreuz hier, zur Hälfte der Woche, nach 3,5 Jahren des Dienstes von Jesus, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen, durch sein Opfer, das er am Kreuz ein für alle Mal dargebracht hat. Der alte Bund wird durch den neuen ersetzt, das Erlösungswerk Jesu. Und dann die 3,5 Jahre danach, zweite Hälfte der 70. Woche, wird das Evangelium den Juden gepredigt. Und dann kommt das Volk eines kommenden Fürsten, der wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Auf den Flügeln von Gräueln kommt ein Verwüster, bis er selbst vernichtet wird. Da spricht dann von den römischen Armeen unter Vespasian und an Titus, die Jerusalem und den Tempel zerstört haben, 70 nach Christus. Damit stimmen eigentlich fast alle Ausleger überein. Das ist die traditionelle Auslegung der Kirchengeschichte, wie gesagt, mit Abweichungen in Details. Manche sehen diese Jahrwochen auch symbolisch, versuchen da gar nicht hier zu rechnen. Das ist christologisch gesehen die stärkste Auslegung. Da haben wir das Erlösungswerk von Jesus im Zentrum, das Kreuz im Zentrum der 70. Jahrwoche. Und ich finde das sehr überzeugend. Die dritte Möglichkeit ist der zweite Erlass von König Artaxerxes, dem er dem Nehemia gegeben hat, nämlich die Erlaubnis, die Stadtmauer Jerusalems wieder aufzubauen. Das sehen wir in Nehemia 2, Vers 5. Nehemia sagte zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Jerusalem senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König hat es getan, diesen Erlass, 445, 444 vor Christus nach Ptolemäus. Wenn man da jetzt mit dem normalen Solarjahr, also Sonnenjahr, rechnet, wie wir mit 365 und ein Viertel Tagen, dann endet diese Chronologie zu spät. Wenn man mit einem Lunarjahr rechnet, also einem Mondjahr, nicht mit der Sonne, von 360 Tagen, dann passt es ziemlich gut, bis auf den Palmsonntag, also passt gut für heute. Das soll jetzt kein Ausschlag sein, gell, in der Auslegung, aber war auch nicht geplant, gell, dass wir heute drüber reden. Und nicht alle, aber die meisten Dispensationalisten bevorzugen diesen Erlass, diese Auslegung. Ich habe euch da auch eine Grafik mitgebracht. Die sehen die 70. Jahrwoche nach einer langen Unterbrechung, nämlich unserer Zeit von, weiß nicht, 2000 Jahren oder mehr, wissen wir nicht genau wie lange, die hier freilich im Text nicht vorkommt, die sozusagen von außen, von ihrem theologischen System herkommt. Und die sehen, wie gesagt, diese 70. Jahrwoche nach einer langen Pause vor der Wiederkunft Jesu erfüllt. Die sehen einen zukünftigen Antichristen statt im Christus als den, der den Bund macht, mit Israel in dem Fall, den er dann nach 3,5 Jahren bricht. Und dann die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu ist dann die große Drangsalzeit. Es gibt auch Ausleger, die eine doppelte Erfüllung sehen, also so in etwa nach dem, was in dieser nächsten Grafik dargestellt ist. Wie gesagt, ich habe euch heute nur so die großen Strömungen vorgestellt. Da gibt es durchaus Unterschiede in den Details. Aber alle, zumindest Bibeltreuen, landen bei Jesus, dem Messias, unserem Retter. Also ein weiteres erstaunliches Beispiel für erfüllte Prophetie. Gott hat seinem Volk gesagt, wann der Messias kommen wird. Und je nach Auslegung, vielleicht nicht auf den Tag genau, aber die Zeit auf jeden Fall. Also sie hätten eigentlich wissen müssen, wann er kommt. Und Gottes Wort trifft ein. Die Juden hätten bereit sein sollen, die Juden hätten ihren Messias erkennen sollen. Wie gesagt, wir haben noch viel mehr Licht. Wir können zurückschauen. Wir können all diese erfüllten Prophetien sehen. Für uns ist es klar, dass Jesus der verheißene Retter ist. Und die Bibel ist auch klar darüber, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir vor ihm stehen werden als unseren Richter. Also so oder so, ob er wiederkommt zu unserer Lebzeit oder ob wir vorher sterben und vor ihm stehen. Und die große, wichtigste Frage ist, bist du bereit dafür? Bist du bereit, dich retten zu lassen von ihm? Sein Kreuz steht im Zentrum der Geschichte. Jesus liebt dich. Jesus hat deine Schuld gesühnt. Jesus hat dir Gerechtigkeit gebracht. Also was ist die einzig richtige, sinnvolle, logische Reaktion darauf, wenn wir seine Liebe sehen? Ist, dass wir ihn zurücklieben und dass wir uns ihm anvertrauen und dass wir ihm nachfolgen. Amen. Und Herr, das wollen wir tun, dafür wollen wir uns entscheiden. Ich danke dir, Vater, dass wir sehen können, dass du die totale Kontrolle über unsere Geschichte hast. Das ist so beruhigend, gerade in diesen Zeiten. Und Herr, ich danke dir auch, dass du einen Plan hattest, seit dem Moment an, wo die Menschen in Sünde gefallen sind und rebelliert haben. Danke, Herr, dass du uns nicht im Stich gelassen hast, dass du uns nicht fallen gelassen hast, Herr, sondern dass du gekommen bist, uns zu retten. Und ich danke dir, dass es so offensichtlich war, dass es Jesus war, unser Retter. Und ich danke dir für dein Heilsangebot. Vater, und ich möchte beten, wenn irgendjemand, der hier ist oder der das sieht oder hört, irgendwann mal dich noch nicht kennt als Retter, dass du an sein Herz klopfst. Und dass er dir aufmacht. Weil Jesus, das ist das Allerwichtigste, dich zu kennen. Dafür sind wir geschaffen. Und Herr, wir wissen, du möchtest nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle dich kennenlernen und ewiges Leben in Gemeinschaft mit dir erhalten. Und Vater, so beten wir, gerade jetzt, wenn wir in diese Osterwoche reingehen, wo wir alle uns wieder vor Augen halten und dran denken, dran erinnern, was du für uns getan hast, Herr. Das Abendmahl am grünen Donnerstag und dein Erlösungswerk am Kreuz, am Karfreitag, deine Auferstehung für uns am Ostersonntag. Vater, ich bitte dich, Herr, dass du Menschen die Augen öffnest. Vater, ich bitte dich, dass dein Wort, dein Evangelium, deine frohe Botschaft in Wahrheit und mit Freimut gepredigt wird, in den Kirchen und online. Herr, wir beten, dass du Herzen von Menschen berührst, dass du Blinden die Augen öffnest. Wir beten, dass es eine Woche der Errettung wird für viele, viele Menschen. Und Herr, ich bete, dass du uns füllst mit der Freude an unserer Errettung. Danke, 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 Herr, dass wir erlöst sein dürfen. Danke, dass du uns so geliebt hast und Herr, ich hab dich lieb. Wir wollen dich zurückleben und dir folgen. Dir allein sei alle Ehre. Amen. Der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Und der Herr schenke euch eine neue Offenbarung von sich selbst in dieser Osterwoche.